bin ja aus Darmstadt, aus der Gemeinde, komme eigentlich aus Hannover und bin seit mittlerweile über 4 Jahren in Darmstadt, bin zum Studium nach Darmstadt gekommen. Der Herr wollte mich da haben, bin froh, dass ich da gelandet bin und war schon ein paar Mal hier einfach mit dabei, als Mitgekommener, und hatte jetzt ein Wort vom Herrn mal empfangen. Als ich mal gebetet habe, hat er gefragt, ja, oder habe ich ihn gefragt, welches Buch soll ich denn lesen, weil ich so Hunger hatte nach der Bibel. Und dann kam mir Esra, und dann habe ich dann angefangen und habe gemerkt, oh, ich habe erstmal ganz falsche Vorstellung vom Buch Esra gehabt, habe es, glaube ich, noch gar nicht groß vorher gelesen gehabt, also schon mal, aber nicht so wahrgenommen, und fand es dann ganz interessant. Dann ist mir was aufgefallen, dass sich so eine Szene immer wieder wiederholt. Und dann war es mir irgendwie wichtig für Darmstadt, bin ich zum Herbert gegangen, meinte, ja, Herbert, du, ist das mir wichtig für Darmstadt, aber auch für Michelstadt. Dachte ich schon, gebe ich der Maria die Unterlagen, dass sie es mal euch bringen kann, und dann, jetzt bin ich froh, jetzt darf ich es euch selber bringen.
Okay, jetzt muss ich noch mal zu dir, also die Technik schickt mich zu dir, das ist zu weit unten, heißt es. Wenn du ein Bart hättest, hätte man das dran knipsen können, aber damit kannst du ja nicht dienen.
Nein, kann ich nicht dienen.
Ist es jetzt besser? Guck mal gerade, red mal.
Ist es jetzt besser? Kann ich jetzt reden? Kann ich jetzt nicht reden? Ja, kann ich reden.
Ist besser? Okay, gut. Okay.
Danke. Ja, genau. Und dann, wie gesagt, bin ich zum Herbert, und dann meinte er irgendwann, ja, darfst du selber bringen, das Wort. Und dachte ich, okay, schön, freut mich. Also, weil ich glaube wirklich, dass es was ist, was der Herr mir gegeben hat, was total wichtig ist, was sowohl für Darmstadt wichtig ist, als was ich glaube auch für hier wichtig ist. Und auch passend zum Thema, ich sag's dann mal gleich, was mein Thema ist. Aber bevor ich hergekommen bin, ich meine, ich wusste ja, dass ich jetzt herkomme, am Donnerstag habe ich erstmal Fieber bekommen abends und dachte, okay, so. Hab dann gesagt, nee, der Herr ist mein Arzt, wurde auch für mich gebeten. Nächsten Tag, Steph, war das Fieber weg. Freitagabend, Kopf zu. Dachte ich, okay, nee, Herr, irgendwie, also da war, hatten wir gerade Hauskreis, dann haben sie auch für mich gebetet. Abends war's sozusagen fast weg. Und dann stand ich am Spiegel und dann kam der Schwindel. Und dachte ich, nee, also, so mal nicht mit mir. Hab den Schwindel weggeschickt, Schwindel war weg, bin ins Bett gegangen, war glücklich. Heute geht's mir gut. Also, ich bin gespannt, was der Herr machen will. Insofern weiß ich, dass er was machen will, weil sonst wird der Feind nicht so dagegen hauen. Genau, und ich bin sehr gespannt, was der Herr macht. Und jetzt zu meinem Thema, es passt nämlich auch zu meinem Thema. Das Thema ist, wie gehe ich mit Opposition um? Also mit Gegenwind, mit Gegnern, mit Sachen, die gegen mich reden, wenn ich das Reich Gottes baue. Und es geht einerseits auch, also privat, aber man kann es auch wirklich auf diesen Reich Gottesbau betrachten. Und das Buch Esra, wie gesagt, habe ich schon gesagt, habe ich gelesen. Und es ist eine Szene, die wiederholt sich wie 3-mal in dem Buch. Fand ich ganz interessant. Und jedes Mal reagiert das Volk Gottes anders. Und jedes Mal gibt es einen anderen Ausgang. Das heißt, ich werde vom Buch Esra Teile vorlesen. Es ist recht viel. Das heißt, ich werde Stellen sagen, wenn ihr wollt, könnt ihr was aufschlagen, aber seid davon nicht so abgelenkt. Kriegt es lieber mit, hört es euch dann nochmal an. Genau. Und hört lieber mal zu, dass ihr es gut mitkriegt. Und werde dann aus Esra was vorlesen, werde Nehemia auch mit reinnehmen, weil es dabei auch darum geht. Und in Esra geht es darum, dass sie den Tempel bauen sollen. Dass Gott einen Auftrag gibt, dass sie den Tempel bauen sollen. Und in Nehemia geht es darum, dass sie die Stadtmauer bauen sollen. Und beides Mal gibt es natürlich Gegenwind. Dem Feind gefällt es nicht, wenn das Volk Gottes aktiv wird. Wenn wir sozusagen das machen, wozu er uns berufen hat, gibt es Opposition, kommt er dagegen. Und wie gesagt, das Volk reagiert unterschiedlich. Das habe ich so ein bisschen mal ausgearbeitet und wollte euch damit hineinnehmen, weil wir sind ja auch das Volk Gottes. Wir haben ja auch einen Auftrag von Gott bekommen. Reich Gottes bauen, Gemeinde bauen. Sowohl wir in Darmstadt als auch wir hier, weil wir sind ja alle Volk Gottes. Wir gehören da ja zusammen. Und dachte, ja, der Teufel, der will auch dieses Werk lahmlegen. Der wollte nicht nur im Alten Testament und sagt jetzt, okay, Altes Testament, ich hau mal ab, das Neue kommt. Sondern nee, es geht ja eigentlich jetzt wirklich darum, dass wir es bauen, weil Jesus kommt bald wieder. Und jetzt ist die Zeit, dass wir es bauen. Jetzt ist die Zeit, dass wir sein Reich vorantreiben, auch in dieser Welt, dass wir Gemeinde bauen. Hier vor Ort, in den verschiedenen Orten, dass wir einfach wachsam sind, dachte ich. Es ist wichtig, dass wir wachsam sind. Genau. Gehe ich mal zum Buch Esra. Im Buch Esra ist es ja so, dass das Haus Gottes gebaut werden soll. Opposition kommt. Und ich finde es ganz interessant, dass Gott erfüllt die Prophetie von Jeremia und beauftragt den König Kyros. Damit diese Prophetie erfüllt wird, beauftragt er ihn. Und ich lese es einfach mal vor, das ist der Auftrag, der den König Kyros dann dem Volk weitergibt. So spricht, also in Esra 1, Vers 2 bis 4, so spricht Kyros, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat Jahwe, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen, zu Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch aus seinem Volke ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus Jahwes, des Gottes Israels, in Jerusalem. Und jeder, der übrig bleibt an irgendeinem Orte, wo er sich aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, nebst den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Fand ich schon mal gut. Gott gibt dem König einen Auftrag und der König weiß ganz klar, es ist die Aufgabe vom Volk Gottes, das Haus zu bauen sozusagen. Gibt es weiter, sagt wer da ist, der ziehe hin, der baue das Volk Gottes. Und es ist sogar noch Segen da drauf, weil sie sollen sie ja versorgen mit allem. Ziehen dann Leute nach Jerusalem, bauen sich dann, also sind dann, nisten sich sozusagen da ein, bauen ihre Hütten, wohnen da und dann beginnt der Arbeitsbeginn. Dann beginnen sie die Arbeit am Haus Gottes, steht in Esra 3, Vers 10. Und, wie es immer ist, die Arbeit beginnt am Haus Gottes und der Feind schläft nicht. Der kommt natürlich gleich her und kommt erstmal ganz, ganz lieb daher und wollte mit dem Volk dann mal mitbauen. Ich meine, es sind Feinde, warum wollen die mitbauen? Okay. Und die Feinde Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder und der weggeführten Jahwe dem Gott Israels einen Tempel bauten. Und sie traten zu Zerubabel und zu den Häuptern der Väter und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr. Und ihm opfern wir seit den Tagen Esarhaddons, des Königs von Assyrien, der uns hierher heraufgeführt hat. Klingt ja ganz gut, aber warum wollen die Feinde mitbauen? Wenn man weiter guckt, das Volk Gottes reagiert darauf und sagt, nee, Gott hat uns den Auftrag gegeben, wir sind das Volk Gottes, wir bauen den Tempel. Das steht in Esra 4, Vers 3. Und dann sagen sie, es geziemt euch nicht, mit uns, unserem Gott, ein Haus zu bauen, sondern wir allein wollen Jahwe, dem Gott Israels, bauen, wie der König Kyros, der König von Persien, uns geboten hat. Das heißt, sie kennen den Auftrag und dann wollen sie mitbauen und sie sagen, nein, das ist Gott hat uns den Auftrag gegeben, wir sind es, wir lassen uns da nicht auf irgendwas anderes ein. Der Feind hat keinen Anteil und der Feind, eben wollte er noch mitbauen, jetzt sagt er, ich lese es mal vor, sozusagen die Reaktion auf das ist, da suchte das Volk des Landes die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Also eben wollten sie doch noch mithelfen, das ist doch der gleiche Gott, die sollten sich doch freuen. Nee, einschleichen, irgendwie hinten rumkommen. Und wir sind ja so lieb, wir sind ja die Freunde, aber doch irgendwo den Auftrag, den Gott wirklich diesem Volk gegeben hat, über den König, davon abzubringen. Und sie dingten Ratgeber gegen sie, um ihren Plan zu vereiteln. All die Tage Kyros des Königs von Persien und bis zur Regierung Darius des Königs von Persien. Und ich fand es ganz interessant, dass sie kennen den Auftrag, dass Liebe kommt, zu sagen, nein. Dann kommt die Opposition, es kommt was gegen sie. Und wenn man dann liest, sie werden von der Arbeit abgeschreckt. Sie lassen den Auftrag ruhen, obwohl Gott den König beauftragt hat, der König sie beauftragt haben, die sozusagen voll die Rückendeckung haben, lassen sie ihre Hände schlapp machen und lassen sich einschüchtern vom Feind und sagen, okay, die Arbeit stoppt. Ich fand es schade, weil Gott hat den Auftrag gegeben. Und sie lassen sich abschrecken davon. Und es geht dann weiter, die Geschichte, dass sie sozusagen ja dann wieder anfangen zu bauen. Kennen ja wieder den Auftrag, weil sie bauen ja. Und was macht der Feind? Kommt wieder gegen sie. Will das natürlich nicht, dass es passiert. Und macht eine Anklage gegen die Aktiven. Macht eine Anklage und sagt, steht in Esra 4, Vers 6 und 12 bis 16, sie bauen die aufrührerische und böse Stadt wieder auf. Aufrührerische und böse Stadt. Sie bauen den Tempel. Sie bauen die Stadt. Flunkern sie so ein bisschen mit rein. Ne? Und weiter sagt es, weil wir nun das Salz des Palastes essen und es nicht geziemt, den Schaden des Königs anzusehen, deswegen senden wir und tun es dem König kund, damit man in dem Buche der Denkwürdigkeiten deiner Väter nachsuche. Und du wirst in dem Buche der Denkwürdigkeiten finden und wirst erkennen, dass diese Stadt eine aufrührerische Stadt gewesen ist und nachteilig den Königen und Ländern und dass man von den Tagen der Vorzeit her Empörung darin gestiftet hat, weswegen diese Stadt zerstört worden ist. Wir tun dem König kund, dass wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, du deshalb diesseits des Stroms keinen Teil mehr haben wirst. Das heißt, sie kommen total dagegen. Sie gehen aktiver und sie richten den Blick nicht auf das, was sie machen, sondern auf die Perspektive nach hinten, auf die Vergangenheit und sagen, das war eine böse Stadt. Macht es nicht, erlaubt es nicht, dass sie wieder aufgebaut wird. Was macht der König? Der forscht. Sie sagen ja, forscht doch nach. Er forscht nach und er findet, dass es sich so verhalten hat, dass tatsächlich da negative Sachen passiert sind. Und er befiehlt diesen Männern zu wehren. Er befiehlt Einheit und sagt, nee, stopp diese Stadt, stopp diesen Bau. Und sie gehen natürlich da voll rein und sagen, ja gut, wir stoppen das. Hierauf, sobald die Abschrift des Briefes des Königs Artaxerxes zum Rechnum und Schischm, das sind die Landhalter, dem Schreiber und ihren Genossen gelesen war, gingen sie eilends nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihn mit Gewalt und mit Macht. Fand ich ganz schön krass. Steht in Esra 4, Vers 23, das heißt, das Volk Gottes kennt den Auftrag, es kommt eine Anklage gegen sie, es wird geforscht und es wird Einhalt geboten. Was macht das Volk Gottes in der Zeit? Bleiben stumm. Fand ich ganz interessant von dem Volk Gottes. Sie wissen doch, sie haben doch den Auftrag von dem König. Sie bauen das ja nicht, weil das ihnen gut dünkt. Weil sie denken, ach, das ist ja, wir haben nichts zu tun. Wir haben so viel Kraft, wir haben so viel Rohstoffe. Wir bauen den Tempel jetzt wieder auf. Mir ist es eigentlich, von oben kam der Befehl. Und sie sind einfach ruhig geblieben. Sie kennen den Auftrag Gottes, sie sollen das Reich Gottes bauen. Aber sie bleiben stumm und als die Opposition kommt, stoppt erneut die Arbeit. Das heißt, es ist schon zweimal gestoppt. Beides Male haben sie sich aufhalten lassen. Gott probiert es wieder. Will ja, dass das Reich gebaut wird, dass der Tempel gebaut wird. Situation 3. Die Propheten kommen, Haggai und Zacharia, sie unterstützen das Volk. Die Weissagten den Juden, Esra 5, Vers 1 bis 2, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, weissagten sie ihnen. Da machten sich Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten Gottes, welche sie unterstützen. Das heißt, Gott bringt diesen Auftrag wieder hervor. Sie kannten immer den Auftrag und sie kennen wieder den Auftrag. Und er sagt, baut das Haus Gottes, baut das Reich Gottes. Und was erwartet man? Der Teufel lässt sie in Ruhe. Alles ist schön, sie beenden den Tempel. Ich glaube nicht. Es ist wieder so, der Teufel springt wieder rein, sozusagen über den Verwalter, fragt, warum macht ihr das? In welcher Vollmacht macht ihr das? Wer hat euch Befehl gegeben, dieses Haus zu bauen und diese Männer und diese Mauer zu vollenden? Klar, und jetzt könnten sie wieder ruhig sein und sagen, ja, wir haben schon mal einen auf den Deckel bekommen, ich halte lieber meinen Mund. Es wird mir zu gefährlich, wird mir zu heiß, ich lasse die Sache. Aber nein, dieses Mal sagen sie wirklich, sie sagten ihm die Namen der Männer waren, die diesen Bau ausführten. Jetzt Esra 5, Vers 3 bis 4. Und jetzt lese ich nochmal 5, Vers 11 bis 16 vor. Weil das ist die Antwort, die sie dem König dann zurückgeben. Und fand es ganz gut, was sie geantwortet haben. Und also gaben sie uns Antwort und sprachen, wir sind die Knechte des Gottes des Himmels und der Erde. Fand ich schon mal eine gute Aussage. So, ne? Wir sind die Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde. Sind wir auch? Wir sind die Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde und wir bauen das Haus wieder auf, das viele Jahre zuvor gebaut wurde und ein großer König von Israel hat es gebaut und vollendet. Aber seitdem unsere Väter den Gott des Himmels gereizt haben, hat er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, des Chaldeas, gegeben und er hat dieses Haus zerstört und das Volk nach Babel weggeführt. Jetzt kommt es doch, im ersten Jahre Kyros, des Königs von Babel, hat der König Kyros Befehl gegeben, dieses Haus Gottes wieder aufzubauen. Das heißt, sie halten wirklich an diesem Auftrag fest, den sie von Gott, sie halten daran fest, den sie bekommen haben. Und auch die goldenen und die silbernen Geräte des Hauses Gottes, welche Nebukadnezar aus dem Tempel, die zu Jerusalem war, herausgenommen und in den Tempel zu Babel gebracht hatte, die hat der König Kyros aus dem Tempel zu Babel herausgenommen und sie einem gegeben, dessen Name Sesbasar war, den er zum Landpfleger einsetzte. Und er sprach zu ihm, nimm diese Geräte, ziehe hin, lege sie nieder in dem Tempel, der zu Jerusalem ist, und das Haus Gottes werde wieder aufgebaut an seiner früheren Stelle. Da kam dieser Sesbasar und legte den Grund des Hauses Gottes, das in Jerusalem ist, und von da an bis jetzt wird daran gebaut. Es ist aber noch nicht vollendet. Das heißt, sie halten wirklich an diesem Auftrag fest. Und ich fand es gut. Erstens antworten sie, wir sind erstmal die Knechte Gottes. Das ist so eine Identität, das ist so eine grundsätzliche Frage. Wir sind nicht nur irgendwer, sondern wir sind wer? Wir sind Berufene. Wir sind Berufene. Und sie wissen, dass sie Gottesknechte sind. Nicht irgendwie vom König oder so, sondern sie sind Gottesknechte. Des Gottes des Himmels und der Erde. Und sie bauen das Haus wieder auf. Das heißt, sie kennen ihren Auftrag. Sie wissen, okay, der König hat uns beauftragt. Und sie bauen dieses Haus. Und sie kennen ihre Autorisierung. Sie wissen sozusagen, dass der König hat sie berufen, das zu machen. Und sie bleiben da drin stehen. Und sie sagen nicht, ja, ich duck mich lieber. Sondern sie bleiben stehen und sagen, das ist unser Auftrag. Und der König teile uns seine Antwort mit, was er denkt. Das heißt, sie sind jetzt nicht da und sagen, ja, wir wissen alles, sondern sie bleiben demütig, aber sie sagen, nee, das ist unser Auftrag. Dazu sind wir berufen worden. Dazu hat auch Gott uns berufen. Esra 5, Vers 5 steht, aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, dass sie ihn nicht wehrten, bis die Sache an Darius gelangte und man den Brief darüber zurückschickte. Das heißt, wenn wir wirklich da dranbleiben, ist Gottes Gunst auf uns. Und er ist bei uns. Er lässt uns ja nicht alleine einfach dann da drin stehen, sondern er ist bei uns. Und der König, was macht er? Forscht. Guckt in den alten Unterlagen. Wie hat es sich denn verhalten? Stimmt es denn auch? Haben die geflunkert? Wie ist es? Und er sucht und es wird eine Rolle gefunden. Da steht genau das Gleiche. Das Haus soll errichtet werden. Die Gerätschaften sollen zurück werden. Das Gleiche, was sie geschrieben haben, findet der König geschrieben. Er forscht und er gibt die Erlaubnis und sagt, entfernt euch von dannen, lasst die Arbeit geschehen am Hause Gottes. Dachte ich, schön, ja, so soll es sein. Nachgeforscht und sie haben sogar Gunst. Steht in Esra 6, Vers 8. Und von mir wird Befehl gegeben, wegen dessen, was ihr diesen Ältesten und der Juden für den Bau dieses Hauses Gottes tun sollt. Von den Gütern des Königs sollen geben, steht geschrieben, und was nötig ist, auch zum Opfern, soll ihnen gegeben werden. Vers 9 und Vers 10 steht auch nochmal ganz interessant, damit sie dem Gott des Himmels Opfer lieblichen Geruchs darbringen, für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Das heißt, der König hat wirklich gemerkt, das ist was von oben, es ist ein Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, weil sie dran geblieben sind. Hätten sie gesagt, nee, wäre das nicht so weit gekommen. Ein gesunder Schlaf, ja. Und es ist interessant, weil sie kriegen sogar noch Schutz. Ich fand es so krass, als ich das gelesen habe. Ich lese es einfach mal. Esra 6, Vers 11 bis 12. Und von mir wird Befehl gegeben, welcher Mensch diesen Erlass abändern wird. Von dessen Hause soll ein Balken ausgerissen und er aufgehängt daran geschlagen werden. Und sein Haus soll dieserhalb zu einer Kotstätte gemacht werden. Der Gott aber, der seinen Namen da selbst wohnen lässt, stürze jeden König und jedes Volk nieder, die ihre Hände ausstrecken werden, diesen Erlass abzuändern, um dieses Haus Gottes zu zerstören, das in Jerusalem ist. Ich, Darius, habe den Befehl gegeben, pünktlich soll er vollzogen werden. Da dachte ich nur mal, ja. So, jetzt ist die Sache besiegelt. Dagegen würde ich nicht gehen wollen, gegen den Auftrag. Ja, und sie bauen weiter das Haus, sie bauen das Haus mit dem Wissen, wer sie sind, mit dem Auftrag, mit dem Wissen von diesem Auftrag, mit dem Wissen, wer sie autorisiert hat. Sie haben die Gunst des Königs. Und, juhu, Esra 6, Vers 15. Und dieses Haus wurde beendet bis zum dritten Tage des Monats Adar. Das ist das sechste Jahr der Regierung des Königs Darius. Vers 16 auch noch. Und die Kinder Israel, die Priester und die Leviten und die übrigen Kinder der Weggeführten feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. Fand ich schön. So, sie bleiben da dran. Sie kennen den Auftrag, Gegenwind kommt, aber sie bleiben dran und es wird beendet. Die Arbeit wird beendet und sie können sich freuen. Es gibt einen Grund der Freude, weil sie sozusagen den Sieg gehabt haben. So viel zu Esra. Jetzt dachte ich, was hat das natürlich mit uns zu tun? Weil es ist schön, Buch Esra zu kennen und darin zu lesen, aber was hat es jetzt mit uns ganz persönlich zu tun? Und ich dachte, das ist erstmal wichtig, kenne ich deinen Auftrag? Weil in jedem Fall war die Grundvoraussetzung, dass sie einen Auftrag hatten, dass sie diesen Auftrag kannten. Deswegen für uns die Frage, kennen wir unseren Auftrag? Wissen wir, was wir hier machen? Wissen wir, was wir machen, wenn wir draußen sind, unterwegs sind, von Jesus erzählen? Wissen wir das? Oder ist, wenn einer dich fragt, sagst du, ich bin mitgekommen. War so schön. Ja. Und dann kommt einer Gegenwind und sagt, ja, aber so und so. Und denkst ja, gut, ich gehe dann mal nach Hause. Wie ist es? Kennen wir den Auftrag? Wissen wir, was wir hier machen? Wissen wir, wozu Gott uns berufen hat? Ich fand es interessant, es kommt ja immer wieder raus, dass es nicht ein Missionsvorschlag ist, eine Missionsempfehlung ist, sondern dass es ein Missionsauftrag ist, ein Missionsbefehl ist. Und dass, wenn wir seine Jünger sind, Jünger machen Jünger. Dann ist es automatisch, dann bauen wir das Reich Gottes. In Lukas 4, Vers 18 bis 21 ist ja der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, sagt Jesus, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Dann kommt, als er das Buch zugerollt hatte, sagte er, heute ist die Schrift erfüllt vor euren Augen. Das ist Jesus, der wirklich da gesandt ist. Und in Johannes 20, Vers 21 steht, dass Jesus spricht. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen, Friede euch, gleich wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch aus. Das heißt, das Gleiche gilt für uns. Wir sind ausgesendet. Wir sind gesendet, Gefangene Befreiung auszurufen, das Blinden, dass sie wieder sehen. Wir sind gesendet. Er ist nicht mehr hier. Wir sind an seiner Stelle hier. Und er hat uns gesendet. Und wir haben diesen Auftrag. Missionsbefehl kennt jeder, wahrscheinlich. In Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Jetzt sendet er sie wieder. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Klarer Auftrag. Markus wieder, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Zeichen werden folgen. Warum? Weil Jesus dabei ist. Weil wir Knechte des Allerhöchsten sind. Das Schöne ist, dass er uns nicht verwaist, hier zurückgelassen hat, sondern dass er uns ja einen Beistand gegeben hat, der in all dem mit uns drin ist. Sonst wäre es ein Unterfangen und ich würde sagen, Hilfe, ich weiß nicht wie. Aber er hat uns Kraft aus der Höhe gegeben, er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Das heißt, Frage, kenne ich den Auftrag? Grundvoraussetzung, Basis, kenne ich den Auftrag? Weiß ich, wozu Gott mich berufen hat? Vielleicht auch ganz persönlich, weiß ich das? Kenne ich das? Oder sollte ich das vielleicht herausfinden, weil es einfach wichtig ist? Achte ich ihn wert? Und dann, wenn wir den Auftrag kennen und wir wollen gehen, wie war's? Sie wurden in Ruhe gelassen, sie konnten alles machen, sie konnten das Haus bauen, sie waren glücklich bis ans Ende der Tage. Und so endete die Geschichte. Nein, so war's nicht. Sondern der Feind kommt. Und die Frage ist, wie reagieren wir, wenn der Feind kommt? Wie reagieren wir, wenn bei uns Opposition kommt ins Leben? Wenn innerlicher Druck kommt, weiche ich dann ab vom Auftrag, gehe ich Kompromisse ein. Wenn irgendwer sagt, ach, das ist so schön, ich komme mit dir mit und irgendwie so ein bisschen in die Welt, so ein bisschen Fuß hier im Gemeinde und so ein bisschen Fuß da und man läuft so mit und alles ist schön, bestimmen die Umstände mein Leben? Frage. Oder sage ich, nee, ich bleibe dabei. Gott hat mir diesen Auftrag gegeben und ich achte ihn wert, dass ich dabei bleibe. Ich gehe da drin. Einschüchterung. Ich bin noch nicht heilig genug. Ich bin noch nicht so weit genug, dass ich das machen kann. Die anderen lasse ich den Vortritt. Es ist viel schöner, wenn die das machen und ich bin dann da und sitze dann hinten. Kenne ich auch solche Gedanken? Denke, ja, die anderen sind so schön, die machen das toll. Aber wenn Gott mich berufen hat, wie hier, wenn Gott mir das Wort gibt, bin ich zum Herbert gegangen und habe gesagt, hier, Gott hat mir das gegeben, was mache ich damit? Und wenn Gott euch was gibt, dann achtet es wert. Ja. Und lasst euch nicht dann unterkriegen. Lasst euch nicht unterkriegen. Lasst euch nicht erschrecken lassen. Sondern geht, haltet fest am Auftrag. Oder auch wenn äußerlicher Druck kommt, ist ja die andere Situation gewesen, falsche Anklage, Verweise auf die Vergangenheit. Wie kann der, der damals das gemacht hat, wie kann der denn heute sowas sagen? Kennt man oft genug so Gedanken? Ach, damals, ja, stimmt, da war ja noch was. Habe ich denn alles schon ausgerührt? Und man löffelt wieder in der Suppe und irgendwie, aber eigentlich ist es doch schon am Kreuz. Es ist doch alles schon eigentlich bereinigt. Und wenn da was ist, dann lass uns bereinigen und dann weitergehen. Und uns nicht da drin festhalten lassen. In der Vergangenheit, wie kann der? Die böse Stadt, warum bauen sie die wieder auf? Die wirst keinen Anteil haben, es ging gar nicht mal darum. Und selbst wenn, Gott hat was Neues gedacht und Gott hat ihnen den Auftrag gegeben. Gott hat uns den Auftrag gegeben. Und selbst wenn von Menschen Einhalt geboten wird, hier was mit Druck, mit Waffengewalt, mit Macht umgesetzt, mit Zwang, wenn du nicht das machst, dann, wenn du das machst, dann ist natürlich nicht, dass ich hingehe und sage, ja, aber der Herr, Jahwe, der Gott Israels, Jesus hat mich beauftragt. Und der Chef wird vielleicht sagen, ja, schön, ich habe sie auch beauftragt. Sondern wo gehe ich hin? Ich gehe natürlich noch eine Ebene höher. Ich bleibe doch nicht hier auf dieser menschlichen Ebene stehen. Ich habe doch eine Connection zu dem Gott des Himmels und der Erde. Ich bin doch sein Knecht, ich bin doch sein Kind. Ich habe doch freien Zutritt zum Thron der Gnade. Das heißt, wir können wirklich zu Gott gehen und wir können bei Gott um Gunst beten. Wir können bei Gott um unser Recht beten. In Psalm 43, Vers 1 steht, schaffe mir Recht, o Gott, führe meinen Rechtsstreit wieder eine lieblose Nation. Von dem Manne des Trugs und des Unrechts errette mich. Im Lukas 18 geht es ja um diese Witwe, die zu diesem Richter rennt. Und da steht Vers 7, Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Und ist er in Bezug auf sie langsam? Nein, Gott hört uns. Gott ist da, wenn wir zu ihm rufen. Und das ist schön. Und dann können wir wirklich da reingehen und er kann den Weg ebnen. Er kann Gunst geben, er kann Schutz geben, dass selbst die Feinde sagen, ja, da will ich nicht mehr dagegen eingehen. Es ist mir zu heiß. Und das Werk Gottes wird gelingen. Es wird gelingen. Ja. Das heißt, jetzt die Frage zu Nehemia. Kennt ihr Nehemia? Habt ihr schon mal Nehemia gehört? Nehemia. Nehemia ist ja dann die Frage, die sollen ja die Stadtmauer wieder aufbauen, die Stadt wieder aufbauen. Er ist ja so traurig, geht zum König. Der König, er betet zu dem Gott des Himmels erstmal und spricht dann mit dem König und sagt ihm, ja, ich will, dass diese Stadt wieder aufgebaut wird. Und auch hier, es gefiel dem König, mich zu senden. Steht in Nehemia 2, Vers 6, und ich bestimmte eine Zeit. Und es geht weiter, dass er dann hingeht und sagt zu den Menschen, kommt, lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, dass wir nicht länger zur Hohn sein. Und ich tat ihnen kund, dass die Hand meines Gottes gütig über mir gewesen ist. Und auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte, da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Das heißt auch da, sie haben den Auftrag, sie wollen bauen. Was macht der Feind? Trink Kaffee. Dreht Bäumchen, pflanzt Blumen. Nee. Der zerstört sie, wenn da noch. Fand es ganz interessant, erstmal wieder. Sie spotteten über uns und verachteten uns und sprachen, was ist das für eine Sache, die ihr tun wollt? Wollt ihr wieder den König empören? Vers 20 steht dann, und ich gab ihnen zur Antwort und sprach zu ihnen, der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen. Wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen, ihr aber habt weder Teil noch Recht noch Gedächtnis in Jerusalem. Wieder, es ist unser Auftrag, sie kennen den Auftrag. Und ganz interessant, erst war es Spott zu den Leuten direkt, jetzt ist es Spott über sie. Nehemia 3, Vers 33 bis 35, ich lese es mal vor, ich fand es ganz, ganz belustigend, wenn man nicht weiß, dass man den Auftrag von Gott hat. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Klar. Und er spottete über die Juden und sprach von seinen Brüdern und vor seinen Brüdern und dem Heere Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man es ihnen zulassen? Werden sie opfern? Werden sie es an diesem Tage vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder beleben, dass sie doch verbrannt sind? Und jetzt und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, was sie auch bauen, wenn ein Fuchs hinaufsteige, so würde er ihre steinerne Mauer auseinanderreißen. Ganz schön krass. Das nimmt den Mund ganz schön voll. Aber sie kennen den Auftrag und sie beten, höre Gott, fragen Gott, sie gehen zu Gott und sie bauen weiter. Das geht weiter, Nehemia 4. Und als sie hörten, dass die Herstellung der Mauer Jerusalems zunahm, dass die Risse sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Klar, es geht weiter, das Reich Gottes wird gebaut. Und sie verschworen sich alle miteinander zu kommen, um wieder Jerusalem zu streiten und Schaden daran anzurichten. Und was macht das Volk Gottes? Sie beten zu Gott. Sie beteten wir zu unserem Gott und stellten aus Furcht vor ihnen Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Sagen dann noch, die Kraft der Lastenträger sinkt und des Schutzes ist viel und so vermögen wir nicht mehr an der Mauer zu bauen. Was machen die Feinde? Sie sprachen, Nehemia 4, Vers 5, sie sollen es nicht wissen, noch sollen sie es sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werke Einhalt tun. Das heißt wieder, das Volk Gottes wird vielleicht mal müde, aber sie haben doch eigentlich den Gott des Himmels und der Erde auf ihrer Seite. Und auch hier ganz interessant wieder, die Juden, die neben ihnen wohnten, kamen, offenbaren, dass das sie gegen sie ist. Sie stellten hinter der Mauer Wächter auf mit Schwertern, Spießen und Bogen und schauen wieder auf Gott. Das heißt, sie sind nicht untätig und sagen, ach, ist jetzt auch egal, wie auch immer, sondern ja, sie wachen, aber sie schauen auf Gott, sie schauen auf diesen Gott. Das steht in Nehemia 4, Vers 8. Ich lese mal das Ende nur vor. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, schrecklichen Herrn und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter und Weiber und Häuser. Das heißt wieder der Blick auf Gott. Und das finde ich in dem Buch Nehemia so toll. Bei dem anderen, ja, geht es auch um den Auftrag, aber gerade im Buch Nehemia, ich lese es nachher mal vor, immer wieder schauen sie zu Gott. Gegenwind kommt und sie beten. Gegenwind kommt und sie beten. Gegenwind kommt und sie beten. Gegenwind kommt und sie halten am Werk fest. Sie lassen sich nicht davon abhalten. Und es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter. Und weiter und weiter und weiter. Ich lese es einfach mal vor. Ich habe es mal so kurz zusammengefasst. Der Auftrag, der Spott kommt. Sie beten. Es wird über sie gespottet. Sie beten. Sie wollen gegen sie kämpfen. Sie beten. Es kommt eine Hinterhaltsidee. Sie vertrauen Gott, stellen Wachen auf. Der Feind kommt nachher, wenn man es mal liest, will sich mit Nehemia so ein Listtreffen machen und will ihn eigentlich umbringen. Er bleibt am Werk. Es gelingt nicht. Nach dem fünften Mal kommt dann wieder und sagt, ja, und es wird gesagt, dass du gegen den König das baust. Will die Gerüchte klären, ne? Will zu ihm kommen und sagen, komm mal mit, wir klären die Gerüchte so untereinander. Er sagt, nein, das Ziel ist, dass wir Angst haben. Ich komme nicht mit, ich baue das, ich bleibe da dran. Ich lasse mich nicht abhalten. Und wieder sagt er, ja, jemand will dich nachts umbringen, komm in den Tempel. Da bist du Schutz, wir schließen die Türen zu, du und ich. Und er sagt, nein, ich gehe da nicht rein. Also er hat Furcht Gottes, weil das damals ja nicht erlaubt war. Sondern er hält sich da dran und er sagt, nee, Gott ist mein Schutz. Und er betet wieder und es ist immer, Gott, verschaffe du mir recht, Gott, mach du es. Die kämpfen nicht für sich selber, sondern sie bleiben an dem Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat. Die Mauer wird fertig und als die Feinde es hörten, Nehemia 6, Vers 15 und 16, ich lese jetzt mal 16 vor, und da alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich die Heiden, die um uns her waren, und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dieses Werk von Gott war. Die Feinde werden das merken. Die werden merken, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind. Sie werden merken, dass was anderes ist. Es ist nicht nur dahergeredet. Es ist nicht nur irgendwie, da ist eine Kraft hinter. Da ist eine Kraft des Himmels und der Erde dahinter, sozusagen des Gottes des Himmels und der Erde. Da ist diese Kraft dahinter, die mit uns geht. Aber, ich fand es lustig, die Arbeit ist vollendet. Und Nehemia 6, Vers 19, und sie sagten Gutes von ihm, also von dem Feind, vor mir und brachten meine Rede zu ihm, aus zu ihm. So sandte denn Tobia Briefe, mich abzuschrecken. Das heißt, der Sieg ist da und der Feind sagt aber nicht, okay, jetzt, ich gebe auf. Ihr habt gewonnen. Ich ziehe mich zurück. Okay. Wie so ein Hund, der irgendwie so seinen Schwanz einzieht. Nein, der bellt nochmal los und probiert dann wieder nochmal irgendwie, ach, dagegen zu gehen. Irgendwie kann das nicht mal lassen. Aber er macht es so gerne, uns Angst zu machen, uns einzuschüchtern. Nur das brauchen wir ja nicht zulassen. Wir können ja beten. Das heißt, nochmal auch damit zusammengefasst, Auftrag kennen ist wichtig. In allen Situationen mit allen Anliegen zu Gott kommen. Er verschafft uns Recht. Im Nehemia heißt es auch, Herr, räche uns. Er gibt uns den Schutz, den wir brauchen, dass uns niemand antasten darf. Er gibt uns den Mut, denkt an den Herrn, den Großen und den Furchtbaren. Wenn wir dann, wirkt sich die Perspektive wieder auf einmal so richtig. Genau, Integrität, die Furcht des Herrn ist ein Schutz. Das heißt, man kann einfach Fehlgerüchte entlarven. Wenn ich rein lebe, wenn ich gut lebe, dann kann keine negative Nachrede kommen. Wenn einer sagt, wir klären die Gerüchte, sage ich, nee, welche Gerüchte? Sag mir doch jetzt, welche Gerüchte. Brauchen wir doch nicht klären. Ich lebe doch vor dem Herrn. Und was die Vera auch mal hier gesagt hat, da war ich ja auch mal mit dabei, seid wachsam. Steht im Gebet, dem Wort Gottes, mit den Verheißungen und baut uneingeschüchtert weiter. Seid mutig. Das ist ja mit dem Schwert und der Kelle sozusagen in der Hand, das war ja beides. Das heißt, baue ich weiter, verweise auf den Auftrag, anstatt mich abbringen zu lassen. So. Jetzt brechen wir es nochmal runter. Alltagstauglich. Was mache ich? Entmutigung kommt, Krankheit kommt, Zweifel kommt, Angst kommt, der ist zu gefährlich. Sollte ich das lieber nicht machen? Bin ich so weit? Ne, dann kommt der Feind, der plappert uns so die Ohren voll, probiert es immer wieder, uns irgendwie was Negatives einzureden. Und wir sagen, nein, ich lasse mich nicht aufhalten. Ich wache auch über meine Gedanken. Ich lasse das nicht zu, dass er mich da irgendwie einmal durchrührt. Ich weiß doch, wer ich bin. Ich weiß doch, dass ich ein Knecht Gottes bin. Ich entscheide mich, das Reich Gottes zu bauen. Es ist, glaube ich, auch wichtig, einfach diese Entscheidung zu treffen und nicht zu sagen, ja, vielleicht mal, wenn die Sonne scheint, wenn nur der Regen kommt, was ist dann? Sondern ich entscheide mich. Und selbst wenn dann mal eine negative Botschaft kommt, ich hatte das Bild, wo ich so dachte, irgendwie, du wartest da und dann kommt so ein dunkler Reiter, reitet zu dir hin und sagt, ha, du bist krank. Und du denkst, nein, wie kann das sein? Nein, denkst du nicht, vielleicht denkst du schon, aber wir stehen doch auf dem Wort, wir können doch sagen, Jesus ist doch mein Arzt. Amen. Und selbst wenn da irgendwie jetzt sich was ausbreitet, dann kann ich doch sagen, nein, Jesus ist mein Arzt und ich halte daran fest, weil seine Wahrheit steht in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort, meine Worte, aber sollen nicht vergehen. Matthäus 24, Vers 35, das ist ganz klar. Und wenn man überlegt, Kolosser 2, Vers 14 und 15, am Kreuz wurde der Feind entmachtet. Der probiert es immer wieder. Hier, der probiert es. Aber Gott ist stärker. Er hat den Feind entmachtet, er hat ihn bloßgestellt. Er hat den Triumph über ihn gehalten. Ich lese es einfach mal vor. Kolosser 2, 14 bis 15. Als er ausgetilgt und die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die wieder uns war, hat er sie aus unserer Mitte weggenommen, indem er sie ans Kreuz nagelte, also unsere Schuld sozusagen, die Handschrift, die gegen uns war. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe, also durch das Kreuz, Triumph über sie hatte. Wir haben wirklich den Triumph und wir laufen da drin. Die Frage ist, geben wir dem Teufel Raum? Wenn er kommt, sage ich ja, vielleicht, vielleicht doch nicht. Das Leben ist schwer. Ja, ich lasse es einfach, ich gebe auf. Dann hat er gewonnen. Nein, sondern uns ist Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Gewalt des Feindes, über die ganze Macht, die ganze, nicht nur ein bisschen. Und nichts wird uns schaden. Weiß ich das. Lukas 10, Vers 19. Er hat uns ja die Gewalt gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Er hat es uns gegeben, das heißt, wir können da stehen. Er hat uns die Kraft gegeben, da zu stehen. Selbst wenn ich es nicht alleine kann und denke, oh, irgendwie, mir wird es zu viel, kann ich sagen, Herr, hilf mir, und er ist da. Er ist ja in uns. Er hat uns den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Der Name Jesus. Wir haben die Vollmacht. Und die Feinde, die Gedanken des Teufels sind uns ja nicht unbekannt. Wie gesagt, der pflanzt keine Blumen. Der macht sie, wenn dann, kaputt. Schickt die Fäule an die Tomaten. Aber Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben und es im Überfluss zu geben. Der Feind kommt, sozusagen zu stehlen, zu schlachten, zu verderben, zu töten, uns das Leben zu nehmen. Uns abzuhalten von dem, was Gott uns berufen hat. Aber Gott ist gekommen, Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben. Das heißt, wir müssen uns nicht zurückhalten lassen, sondern wir können agieren, wir können mutig sein, wir können dagegen angehen. Wir brauchen nicht sagen, okay, ich bin geschlagen, sondern der Feind ist geschlagen. Hallo? Der Feind ist geschlagen, der ist entmachtet. Und da brauche ich nicht sagen, ach nein, ach. Vielleicht scheint es manchmal so. Vielleicht bäumt er sich auf und denkt, ja, wie so eine Gewitterwolke irgendwie, und es regnet und dann ist es wieder weg. Also, so. Gott hat uns die Macht gegeben. Gott hat uns den Sieg gegeben. Er hat triumphiert. Der Sieg ist am Kreuz vollbracht. Das heißt, jetzt einfach nochmal zusammengefasst. Das Thema war ja, wie gehe ich mit Opposition um? Wie gehe ich damit um, wenn Gegenwind kommt? Wie mache ich das? Ganz praktisch jetzt. Erstmal den Auftrag kennen, Auftrag festhalten, sagen, nee, ich stehe fest. Ich stehe fest auf dem Fels, auf Jesus. Er hat mir den Auftrag gegeben. Ich lasse mich nicht innerlich aufhalten. Oder lasse ich mich aufhalten, mal die Frage da. Und ich entscheide mich, nicht zu kompromieren, nicht klein zu machen, sondern ich sage, ich stehe in diesem Auftrag. Ich gehe da drinnen, auch äußerlich, wenn Gegenwind kommt, kenne ich meine Autorisierung. Weiß ich, dass ich ein Knecht des Gottes Himmels und der Erde bin? Weiß ich, dass ich ein Gesandter anstelle Christi Stadt bin? Sind wir. Wir können das Reich Gottes bauen, trotz Opposition. Wir können kühn sein. Wir können dem Feind ins Angesicht sagen und sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Das ist mein Gebiet. Gott hat es mir gegeben. Ich bin hier. Gott ist hier mit mir. Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde. Können wir sagen. Und in allem können wir zu Gott kommen. Denn er ist bei uns auf der Seite. Wir leben in der Furcht Gottes, wir leben sauber, wir geben dem Feind da keine Einfallstore, sondern er ist der Schutz von mir. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, des gesunden Verstandes. Das hat Gott uns gegeben. Und darin können wir feststehen. Darin können wir stehen. Das heißt, wir kennen den Auftrag, wir halten ihn fest. Wir sind wachsam, wir lassen uns nicht belügen, wir lassen uns nicht da irgendwie einlullen, sondern wir kennen das und wir sagen, nee, wir stehen da drin und wir können mutig das Reich Gottes bauen. Ja, was mir noch irgendwie auch war, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe über diesen Abend, ist auch, lasse ich mich abhalten überhaupt von der Möglichkeit, das Reich Gottes zu bauen. Lasse ich mich abhalten von der Gemeinde, lasse ich mich abhalten, zu Dingen überhaupt hinzukommen, indem ich sage, ich bleibe zu Hause. Als es kam und die Krankheit kam und ich dachte irgendwie Fieber und Gliederschmerzen und irgendwie dachte ich, nee, ich werde kommen und ich werde das Wort Gottes verkündigen, was er mir gegeben hat. Und so kann man es auch, wenn man irgendwo hingeht, wenn man in die Gemeinde geht und irgendwas kommt, sage ich, nein, ich gehe, weil Gott hat mich hier hingesetzt, das ist mein Platz von Gott, den hat er mir zugewiesen. Und darin bleiben wir stehen. Wir bauen das Haus zusammen, wir bauen das Haus Gottes in diesen Städten, in unserem Land, in unseren Umfeldern, in unseren Häusern. Wir lassen nicht zu, dass der Feind da reinkommt und irgendwie Wirrwarr macht, sondern wir stehen fest. Wir stehen fest. Ja, das war mir wichtig. Seid gesegnet. Und prüft das, prüft, wie ihr dazu steht. Prüft, ob ihr den Auftrag kennt. Prüft, ob ihr dann lieber einzieht oder ob ihr sagt, nee. Oder ist es die Zeit, der Entscheidung zu treffen und zu sagen, nee, und jetzt stehe ich.
Genau. Hat Luther gesagt, ne? Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Bei aller Opposition, bei allem Druck.